Die letzten Kisten standen noch offen im kleinen Apartment in Boston, als das schrille Klingeln des Telefons die Stille durchbrach. Lukas starrte kurz irritiert auf das Gerät, ehe er den Hörer zwischen Schulter und Ohr klemmte und weiter Bücher auspackte. Lukas Fischer. Thomas Reed hier. Das schwere Ozeanographie-Lehrbuch entglitt ihm beinahe aus den Händen. Reed, sein früherer Mentor, der Mann, der ihn durch die Mühen des Studiums an der Universität von Miami geführt hatte. Seit der Abschlussfeier hatten sie kein Wort mehr gewechselt. »Dr. Reed?« fragte Lukas überrascht. »Es ist gut, von Ihnen zu hören. Wie geht es Ihnen?« »Gut, Lukas. Doch ich will direkt sein. Ich habe ein Angebot für dich.« Die Stimme klang wie in den Vorlesungen. Kontrolliert. Präzise. Beinahe unnahbar. Lukas setzte sich auf die Kante des schmalen Bettes. »Ein Angebot?« »Eine Forschungsmission im Nordatlantik. Tiefseearbeiten. Dein Fachgebiet wäre von großem Nutzen.« Das Herz begann schneller zu schlagen. Wirkliche Feldarbeit. Genau das, was er brauchte, um endlich Fuß in der Welt der Forschung zu fassen. »Ich höre zu. Es handelt sich um eine Kooperation mit russischen Wissenschaftlern«, fuhr Reed fort. »6 Wochen an Bord ihres Forschungsschiffes. Allerdings gibt es Einschränkungen. Manche Aspekte sind klassifiziert. Genaueres darf ich erst vor Ort erläutern.« Lukas runzelte die Stirn. »Klassifiziert? Was genau wäre meine Aufgabe?« »Deine Expertise in Tiefseeökosystemen ist der Grund, warum ich dich ausgewählt habe. Mehr kann ich momentan nicht sagen, nur so viel. Der Einsatzort liegt rund 1300 Kilometer nordwestlich von Murmansk. Die Russen bestehen auf strenger Geheimhaltung.« Er strich sich nervös durchs Haar. 6 Wochen voller Unklarheiten klangen alles andere als vernünftig. Doch Reed war nicht irgendwer. Dessen Arbeiten über Hydrothermalquellen hatten ihn einst überhaupt erst für die Meeresbiologie begeistert. »Warum gerade ich?« fragte Lukas. »Es gibt sicher Dutzende besser qualifizierte Forscher. Du vereinst die passenden Fähigkeiten mit Anpassungsvermögen. Außerdem bist du verfügbar. Die meisten mit deiner Qualifikation sind fest in Projekten eingebunden und die Bezahlung ist großzügig.« »Wie großzügig?« $20.000 für 6 Wochen.« Lukas sog scharf die Luft ein. Das entsprach fast 19.000 Euro, genug, um seine Schulden abzubezahlen und ihm Luft zum Atmen zu verschaffen. »Wann soll es losgehen?« »In 2 Wochen. Flug nach Murmansk, sämtliche Kosten übernommen, pack warme Kleidung ein, Lukas. Sehr warme. Es ist russische Kälte.« Nachdem das Gespräch beendet war, blieb er minutenlang regungslos sitzen, den Hörer noch in der Hand. Das Ganze wirkte surreal, wie ein Traum, der zu schnell Realität wurde. Eine streng geheime Mission auf einem russischen Schiff. Kaum Informationen, nur Reeds Versprechen und die Verlockung von Geld und Erfahrung. Ein Teil von ihm schrie nach Vorsicht. Aber ein anderer, stärkerer Teil, dieser neugierige Wissenschaftler, wollte unbedingt wissen, was in den finsteren Tiefen des Nordatlantiks verborgen lag. Die folgenden Tage vergingen wie im Rausch. Er verlängerte seinen Reisepass, ließ sich impfen, besorgte dicke Thermokleidung. Miami und seine sonnenhellen Strände schienen mit jedem Schritt weiter entfernt. Dann kam der Tag der Abreise. Lukas schleppte seine Tasche durch den Flughafen von Miami, stieg in eine Maschine nach New York, von dort weiter nach Oslo und schließlich nach Murmansk. Der Himmel war grau, die Landschaft karg. Selbst im späten Frühling klebten Schnee und Eisreste in den Schatten der Hügel. Der Hafen war voller Kriegsschiffe, deren dunkle Rümpfe drohend im Wasser lagen. Ein Fahrer wartete mit einem Schild, auf dem sein Name stand. Wortlos brachte er ihn in ein Hotel nahe des Hafens. Der Geruch von abgestandenem Rauch hing in der Lobby, trotz zahlreicher Verbotsschilder. In einer dunklen Ecke entdeckte Lukas Reed. Neben ihm saß eine Frau mit streng zurückgebundenem, rotbraunem Haar und ein bärtiger Mann, der konzentriert Papiere studierte. Reed erhob sich, die Hände verschränkt hinter dem Rücken. »Lukas, schön, dass du da bist.« Der Händedruck war fest, die Augen prüfend. Das sind deine Kollegen, Emily Parker, spezialisiert auf Tiefseeanpassungen, und Kevin Brooks, Geologe. Emily nickte knapp. Freut mich. Kevin murmelte ein kurzes Hallo, ohne von seinen Unterlagen aufzusehen. Setz dich, forderte Reed. Die Russen kommen gleich, um uns abzuholen. Lukas nahm Platz. Dr. Reed, wissen wir eigentlich, was wir dort draußen genau erforschen sollen? Emily zuckte mit den Schultern. Wir hatten dieselben knappen Informationen wie du. Kevin hob schließlich den Blick. Es gibt keine Details, nur Gebiet und Dauer. Reed verschränkte die Hände auf dem Tisch. Die Expedition wird von russischer Seite getragen. Sie bestimmen Regeln, Ablauf und Ziele. Wir sind lediglich Gäste mit bestimmten Fachkenntnissen. Aber Sie wissen doch mehr, bohrte Lukas. Sie haben uns doch ausgewählt. Reeds Miene blieb undurchdringlich. Ich habe ein Team zusammengestellt, das gebraucht wird. Mehr darf ich derzeit nicht sagen. Da öffnete sich die Hoteltür. Zwei Männer in dunklen Uniformen traten ein. Ihre Blicke tasteten den Raum ab, ehe sie an den Tisch traten. Dr. Reed, sagte der Größere mit schwerem Akzent. Kapitän Petrov sendet seine Grüße. Das Fahrzeug ist bereit, Sie zur Arfi Barrens zu bringen. Die Amerikaner griffen nach ihrem Gepäck. Draußen wartete ein Van, der sie schweigend durch die graue Stadt zum Hafen brachte. Als Lukas das Schiff sah, blieb er kurz wie angewurzelt stehen. Es war kein typisches Forschungsschiff. Mit knapp 90 Metern Länge, verstärktem Rumpf und verdeckten Geschützaufbauten wirkte es wie ein Kriegsschiff, notdürftig als Forschung getarnt. Emily flüsterte, »Das soll unsere Heimat für 6 Wochen sein?« Kevin stieß einen leisen Pfiff aus. »Was zum Teufel will man mit solcher Feuerkraft erforschen?« Reed schwieg. Sein Blick verriet nichts, als sie die Gangway hinaufstiegen. Am oberen Ende empfing sie ein hochgewachsener Mann mit kurz geschnittenem grauem Haar. Der stramme Stand verriet jahrelange militärische Disziplin. »Willkommen an Bord der R5 Barrens. Ich bin Kapitän Alexander Petrov.« Seine Worte waren knapp, ohne jegliche Freundlichkeit. »Sie werden sofort in Ihre Quartiere gebracht. Um 18 Uhr findet eine Einweisung im Hauptlabor statt.« Kein Handschlag. Keine Begrüßungsgeste. Nur Befehlston. Als sie die schmalen Gänge entlang geführt wurden, fühlte Lukas, wie sich ein Knoten in seinem Magen bildete. Der dumpfe Klang der Maschinen hallte durch das stählerne Innere. Er ahnte. Was immer diese Reise bringen würde, es hatte nichts mit gewöhnlicher Forschung zu tun. Die Luft am Hafen roch nach Salz, Diesel und Kälte. Der Van hielt abrupt und der Fahrer deutete wortlos in Richtung des Kais. Lukas stieg als letzter aus. Vor ihnen ragte die R4 Barrens auf, ein grauer Koloss aus Stahl, der sich unheilvoll gegen den grauen Himmel abzeichnete. Das Schiff maß fast 90 Meter in der Länge, der Rumpf war mit massiven Verstärkungen versehen. Unter den Planen am Deck zeichneten sich Formen ab, die verdächtig nach Geschützen aussahen. Emily stand neben Lukas und zog scharf die Luft ein. »Das sieht nicht wie ein Forschungsschiff aus.« Kevin schüttelte ungläubig den Kopf. »Das ist ein Kriegsschiff im wissenschaftlichen Tarnanzug.« Reed trat einen Schritt vor. »Es ist das Schiff, das uns zur Einsatzstelle bringt. Mehr müssen wir nicht wissen.« Die Worte klangen wie ein Mantra, das er sich selbst immer wieder vorsagte. Doch die Kälte in seinen Augen verriet, dass er mehr wusste, als er zugab. Eine Reihe von Uniformierten stand am Fuß der Gangway stramm. Jeder Blick war streng, jede Bewegung präzise. Kein Lächeln, kein Wort der Begrüßung. Aus der Reihe löste sich Kapitän Petrov, sein Gesicht unbeweglich wie gemeißelt. »Willkommen! Folgen Sie mir!« Seine Stimme war hart, ohne Akzentverzierung, fast mechanisch. Die Gangway vibrierte unter ihren Schritten, als sie an Bord ging. Lukas spürte das Dröhnen der Maschinen unter seinen Schuhsohlen, obwohl das Schiff noch im Hafen lag. Es war, als würde der Stahl selbst atmen. Petrov führte sie durch enge metallene Korridore. Überall hingen Leitungen an den Wänden, Vereinzelt blinken kleine rote Kontrollleuchten. Der Geruch von Schmieröl und abgestandener Luft hing schwer in den Gängen. »Ihre Quartiere«, sagte Petrov schließlich, als er eine schwere Stahltür öffnete. Der Raum war schmal, kaum mehr als 3 Meter lang und 2 Meter breit. Ein schmales Bett, ein kleiner Schreibtisch, darüber ein winziges Bullauge, das auf den Hafen hinausging. Die Wände waren kahl, die Farbe an einigen Stellen bereits abgeblättert. »Die Sanitäranlagen teilen Sie sich«, erklärte ein junger Soldat, der hinter dem Kapitän stand. »Sie werden benachrichtigt, wenn die Einweisung beginnt.« Ohne eine weitere Silbe wandte sich Petrov ab und verschwand mit schnellen Schritten im Gang. Lukas legte seine Tasche auf das Bett. Er zog das Bullauge auf, nur einen Spalt, und die kalte, feuchte Luft drang herein. Von hier aus konnte er die schroffen Konturen des Hafens sehen, die Lastkräne und den Rauch, der wie schwarzer Atem aus den Schornsteinen der Stadt stieg. Nach einer Stunde klopfte es an der Tür. Kevin stand draußen, sein Bart wirkte im schwachen Licht noch dunkler. »Zeit für die Einweisung. Emily wartet schon.« Gemeinsam gingen sie zum Hauptlabor. Der Raum war größer, aber nicht weniger beklemmend. Stahlwände, ein langer Tisch, an den Wänden verschlossene Kisten mit kyrillischen Aufschriften. Ein paar Geräte waren ausgepackt, darunter ein modernes Sonarsystem und mehrere Container für Proben. Petrov wartete bereits, 2 Offiziere an seiner Seite. Reed stand mit verschränkten Armen am Rand des Raumes, sein Blick fest auf den Kapitän gerichtet. »Die Regeln sind einfach«, begann Petrov. »Sie halten sich ausschließlich in den Bereichen auf, die Ihnen zugewiesen sind. Ihre Kabinen, die Messe und dieses Labor. Andere Bereiche sind streng verboten. Die Kommunikation mit der Außenwelt ist während der Mission untersagt. Sie arbeiten nach Anweisung, keine Fragen.«
»Und was ist unsere Aufgabe?«, fragte Emily. Ihre Stimme klang ruhig, doch Lukas bemerkte die Spannung darin.
»Sie werden Wasserproben analysieren, Temperaturen messen, Strömungen dokumentieren, Routine arbeiten.« Kevin runzelte die Stirn. »Für solche Aufgaben braucht man keine Spezialisten.«
Petrov sah ihn an, sein Gesicht regungslos.
»Es sind die Aufgaben, die Ihnen zugeteilt wurden. Mehr müssen Sie nicht wissen.«
Das Gespräch endete abrupt. Petrov wandte sich ab und verließ das Labor, gefolgt von seinen Offizieren. Reed trat zu den dreien.
»Ich weiß, das wirkt unklar, aber Vertrauen ist nötig. Wir werden Antworten bekommen, sobald die Zeit reif ist.«
»Oder gar nicht«, murmelte Kevin. Emily verschränkte die Arme.
»Das Ganze riecht nach etwas anderem als Forschung. Und Sie wissen das auch.«
Reed schwieg. Sein Blick wich aus. Die folgenden Stunden verbrachten sie mit dem Einrichten des Labors. Lukas öffnete einige der Kisten, fand jedoch nur Standardgeräte, Messinstrumente, Probenbehälter, Mikroskope. Es war nichts Ungewöhnliches. Und doch fühlte sich alles falsch an. Die Kombination aus streng bewachten Bereichen und dem martialischen Schiff wirkte wie eine Maske, hinter der sich etwas verbarg. Am Abend dröhnte ein Signal durch die Gänge. Das Schiff legte ab. Durch das Bullauge in seiner Kabine sah Lukas, wie die grauen Umrisse von Murmansk im Nebel verschwanden. Die Lichter der Stadt erloschen in der Dunkelheit, bis nur noch das unendliche Schwarz des Meeres blieb. Ein Zittern durchlief den Rumpf, als die Motoren auf volle Kraft gingen. Die AV Barrens schob sich hinaus in die Weite des Nordatlantiks, begleitet vom unablässigen Grollen der Maschinen. Lukas blieb lange am Bullauge, die Stirn gegen das kalte Glas gelehnt. Eine Mischung aus Faszination und Beklemmung nagte an ihm. Er hatte das Gefühl, dass sie einen Punkt überschritten hatten, an dem es kein Zurück mehr gab. Das Meer nahm sie in Besitz, und irgendwo tief unter der Oberfläche lauerte das, was man ihnen bisher verschwiegen hatte. Die Tage an Bord der RV Barrens verloren schnell ihre Form. Was in den ersten Stunden noch wie eine aufregende Expedition gewirkt hatte, wurde zu einem gleichförmigen, zermürbenden Ablauf. Jeden Morgen holte ein Offizier die 3 Amerikaner zum Labor
und jeden Abend brachte man sie schweigend zurück zu ihren Kabinen. Der Weg führte immer dieselben Korridore entlang, als gäbe es außerhalb ihrer Zone kein Schiff. Lukas beugte sich zum wiederholten Mal über ein unscheinbares Wasserprobenröhrchen. Die Messwerte waren identisch mit denen vom Vortag. Temperatur, Salzgehalt, Strömungswerte. Alles ließ sich auch von Erstsemestern erheben. Das hier könnte ein Praktikum sein, murmelte Kevin, während er die Proben protokollierte. Warum hat man uns dafür rekrutiert? Emily hob kaum den Blick von ihrem Mikroskop. Weil sie wollen, dass wir beschäftigt sind, damit wir nicht zu viele Fragen stellen. Lukas spürte, wie ihre Worte in ihm nachhallten. Tatsächlich waren die Aufgaben so banal, dass sie wie eine Ablenkung wirkten. Gleichzeitig blieb alles andere für sie unzugänglich. Mehrmals hatte Lukas versucht, sich über die zugewiesenen Bereiche hinauszubewegen. Einmal bog er in einen Gang ab, der Richtung Bug führte. Keine 20 Meter weit kam er, bevor ein breitschultriger Soldat ohne ein Wort den Weg versperrte. Der Blick des Mannes war kalt, seine Hand ruhte auffällig am Gürtel, wo ein Schlagstock befestigt war. Lukas hatte gezögert, dann war er wortlos umgekehrt. »Sie behandeln uns wie Kinder«, sagte er später beim Essen. »Wie Gefangene«, korrigierte Emily. Die Messe, in der sie ihre Mahlzeiten einnahmen, war ebenso streng abgetrennt wie das Labor. Während die russische Besatzung in einem größeren Bereich aß, hatte man ihnen drei Tische am Rand zugewiesen. Kein Gespräch überbrückte die Distanz. Soldaten mit ausdruckslosen Gesichtern brachten ihnen das Essen. Einfache Suppen, dunkles Brot, gekochter Fisch. Der Geschmack war gleichgültig, die Atmosphäre frostig. Reed sprach immer weniger. Wenn Lukas oder Kevin versuchten, Informationen aus ihm herauszuziehen, antwortete er nur mit knappen Floskeln. Geduld oder wir erfahren es zur rechten Zeit. Doch die Müdigkeit in seinen Augen verriet, dass auch er unter Druck stand. Nach 2 Wochen war das gleichförmige Dröhnen der Maschinen für Lukas zum Hintergrundgeräusch geworden, das ihn Tag und Nacht begleitete. Es war das dumpfe Pochen eines Riesenherzens, das den Stahlkörper der Barons lebendig machte. In einer Nacht riss ihn ein Schlag aus dem Schlaf. Das Schiff erzitterte so heftig, dass er aus der schmalen Koje stürzte. Bücher und Notizen polterten vom Tisch. Sekundenlang herrschte absolute Stille. Die Motoren, die sonst nie verstummten, waren verstummt. Benommen rappelte sich Lukas auf. Der Rücken schmerzte vom Aufprall auf den Metallboden. Er riss die Tür auf, erwartete hektische Matrosen, Alarm, Kommandos. Doch der Gang lag leer im Schein der Notbeleuchtung. Kein Mensch, keine Schritte. Nur das Knacken von Metall, das sich nach der Erschütterung setzte. Er eilte zur Treppe, die zum Deck führte. Niemand hielt ihn auf. Die Tür zum Freien klemmte, aber mit einem kräftigen Stoß öffnete er sie. Kalte Nachtluft schlug ihm ins Gesicht. Das Deck war hell erleuchtet. Männer in Uniform liefen ruhig, fast routiniert zu ihren Posten. Keine Hektik, keine Panik, nur konzentrierte Bewegung. Am Steuerbord stand Kapitän Petrov, neben ihm mehrere Offiziere. Lukas trat näher, die Hände noch zitternd. »Kapitän, was ist passiert?«, fragte er. »Wir wurden durchgeschüttelt, die Motoren waren aus.« Petrov wandte den Kopf, seine Augen kalt und unbeweglich. »Nichts, was Sie betrifft. Eine routinemäßige Überprüfung.«
»Eine Überprüfung?«, entgegnete Lukas fassungslos.
»Ich wurde aus dem Bett geschleudert. Das war kein Routinehalt.« Petrov fixierte ihn mit einem Blick, der keinen Widerspruch duldete. »Das Meer ist unruhig. Sie sollten lernen, sich besser zu halten.«
Dann wandte er sich ab, als sei Lukas' Anwesenheit bedeutungslos. Bevor er protestieren konnte, trat Mikhail Sokolov neben ihn, der Sicherheitsoffizier, dessen kalte Augen ihn seit Tagen beobachteten.
»Zurück in die Kabine«, sagte er knapp.
Lukas wollte widersprechen, doch Sokolovs Präsenz war bedrohlich. Zähneknirschend ließ er sich zurückführen. Auf dem Weg bemerkte er eine Gruppe Männer in seltsamer Ausrüstung. Dunkle Anzüge, die an Tauchergänge in extremer Kälte erinnerten,
mit Atemsystemen auf dem Rücken. Sie verschwanden durch eine Tür, die sonst immer bewacht gewesen war. Zurück in der Kabine lehnte Lukas sich ans Bullauge. Er sah, dass das Schiff gedreht hatte. Die Sterne über dem Meer waren verrutscht, der Kurs war nun nordöstlich statt nordwestlich. Die Motoren erwachten schließlich wieder zum Leben. Das Dröhnen durchlief den Rumpf, als wäre nichts geschehen. Doch Lukas wusste, dass sie nicht mehr dorthin fuhren, wo man es ihnen gesagt hatte. Etwas hatte den Kurs verändert. Etwas, das man ihnen um jeden Preis verschweigen wollte. Als er sich wieder ins Bett legte, war der Schlaf unerreichbar. Der gleichmäßige Klang der Maschinen wirkte nicht mehr beruhigend, sondern wie das Pochen eines dunklen Geheimnisses, das unter ihnen im Meer lauerte. Die dritte Woche auf der Arfi Barrens begann wie die vorherigen, gleichförmig, zermürbend, ohne Antworten. Doch in der Nacht des 22. Tages änderte sich alles. Lukas lag in seiner schmalen Koje, ein zerlesenes Taschenbuch in den Händen. Das ständige Brummen der Maschinen und das rhythmische Schaukeln hatten ihn fast eingelullt. Dann, ohne Vorwarnung, wurde er hochgeschleudert. Sein Körper prallte gegen den kalten Stahlboden, der Schmerz durchzuckte seine Rippen. Das Schiff war abrupt zum Stillstand gekommen, die Motoren verstummten vollständig. Statt des vertrauten Dröhnens herrschte eine unheimliche Stille, die nur vom Knacken der angespannten Metallstrukturen unterbrochen wurde. Bücher, Kleidung und kleine Gegenstände lagen verstreut in der Kabine, als hätte ein unsichtbarer Riese den Raum geschüttelt. Benommen rappelte sich Lukas auf. »Verdammt«, murmelte er, während er sich die schmerzende Schulter rieb. Er griff nach seiner Jacke und stieß die Tür zum Gang auf. Der Flur war schwach beleuchtet, nur die roten Notlampen glommen wie unheilvolle Augen entlang der Wände. Kein einziger Matrose, kein Alarm. Normalerweise hätte das ganze Schiff in Bewegung sein müssen. Notfallpläne, Befehle, Hektik. Stattdessen Leere. Er ging an Kevins Kabine vorbei. Die Tür war geschlossen. Kein Laut dahinter. Hat er geschlafen? Oder tat er so? Die Stille machte jede Vermutung unheimlicher. Die Stahltreppe zum Deck war unbewacht. Lukas hastete hinauf, drückte sich durch die schwere Tür und trat hinaus in die eisige Nacht. Das Deck war in gleißendes Licht getaucht. Doch was er sah, widersprach jedem Gefühl von Ordnung. Die russische Besatzung bewegte sich zwar, aber nicht chaotisch. Kein Notruf, keine Rettungswesten, keine Hektik. Alles geschah mit kühler Routine. Männer überprüften Kabel, andere blickten über die Reling ins Schwarze Meer. Am Steuerbord stand Kapitän Petrov, umringt von Offizieren. Seine Gestalt wirkte wie aus Eisen geschmiedet, unbeweglich, kalt. Lukas trat näher, das Herz raste. »Kapitän«, begann er, die Stimme bebend, »was ist passiert? Wir haben einen gewaltigen Stoß gespürt. Die Motoren sind aus.« Petrov drehte langsam den Kopf. »Nichts, was Sie betrifft, Herr Fischer. Eine routinemäßige Überprüfung.« Lukas Augen weiteten sich. »Eine Überprüfung? Ich wurde aus dem Bett geschleudert. Das war kein normaler Halt. Haben wir etwas gerammt?« Der Kapitäns Blick war wie Eis. »Das Meer ist unberechenbar. Vielleicht haben Sie sich nicht richtig gehalten.« Noch ehe Lukas antworten konnte, trat Mikhail Sokolow an seine Seite. Die massige Gestalt des Sicherheitschefs wirkte wie eine Mauer. »Zurück in die Kabine«, sagte er. Seine Stimme war ruhig, aber in den Augen lag eine Kälte, die keinen Widerspruch duldete. Lukas spürte den Impuls zu schreien, doch irgendetwas an Sokolows unbeweglicher Präsenz ließ ihn verstummen. Widerwillig ließ er sich durch den Gang zurückdrängen, doch auf dem Weg fiel ihm etwas auf. Eine Gruppe Männer in schwarzen Anzügen, verstärkt mit metallenen Ringen an Gelenken, tauchte vor ihm auf. Auf den Rücken trugen sie schwere Atemsysteme. Die Helme waren geschlossen, ihre Gesichter unsichtbar. Die Ausrüstung erinnerte an Tiefseetaucher, jedoch modifiziert für extreme Temperaturen. Sie verschwanden durch eine Tür, die zuvor stets von Wachen versperrt gewesen war. Jetzt öffnete sich der Zugang wortlos für sie. Sokolow bemerkte Lukas Blick und trat demonstrativ einen Schritt vor, sodass er den Durchgang verdeckte.
»Ihre Kabine ist dort.«
Kaum war Lukas allein, blieb er nicht stehen. Stattdessen ging er in eine kleine Seitengasse des Korridors, wo ein rundes Bullauge den Blick nach draußen freigab. Mit der Hand wischte er den kalten Film aus Salz und Kondenswasser vom Glas. Die Sterne hatten ihre Position verändert. Sein einfacher Notkompass bestätigte es. Der Kurs war nicht mehr nordwestlich, sondern fast genau nordöstlich. Eine Abweichung von 90 Grad. Präzise, kein Irrtum. Er lehnte die Stirn gegen das Glas. Das Meer draußen war schwarz, keine Lichter, keine Bojen, nichts außer endloser Finsternis. Nur das Wissen, dass etwas dieses Schiff angehalten und zum Richtungswechsel gezwungen hatte. Nach einer Stunde begannen die Maschinen wieder zu arbeiten. Das dumpfe Grollen kroch zurück in den Rumpf, als ob das Schiff erleichtert aufatmete. Von Deck hörte er keine Rufe, keine Erklärungen. Alles schien weiterzugehen, als sei nichts geschehen. Als Lukas in seine Koje zurückkehrte, fand er keinen Schlaf mehr. Er lag wach, starrte an die Decke und hörte das gleichmäßige Stampfen der Motoren. Doch was früher gleichförmig beruhigend geklungen hatte, war nun unheilvoll. Jeder Schlag der Maschine erinnerte ihn daran, dass die nicht mehr dort unterwegs waren, wo es ihm gesagt worden war. Er war überzeugt. Irgendetwas hatte die Barons gezwungen, die Richtung zu ändern, und die Russen hatten genau gewusst, was sie taten. Am Morgen nach dem abrupten Kurswechsel lag eine eigentümliche Spannung über der Orvau Barons. Lukas war früh auf den Beinen, sein Körper noch wund von dem Sturz in der Nacht. Er nahm sich eine Tasse des dünnen, bitteren Kaffees in der Messe, doch sein Blick wanderte immer wieder hinaus durch das schmale Fenster. Auf dem Achterdeck herrschte ungewohnte Betriebsamkeit. Männer in Uniform rollten Kabel aus, andere montierten riesige Windenanlagen. Er stellte die Tasse ab und ging in den Bereich, den man den Amerikanern offiziell zugestanden hatte, die kleine Aussichtsplattform am Heck. Von dort hatte er einen guten Blick auf die Vorgänge unten. Sein Atem stockte. Das, was die Russen dort vorbereiteten, war kein normales Fanggerät. Eine Netzvorrichtung spannte sich quer über das gesamte Achterschiff. Allein die Breite schätzte er auf über 60 Meter. Die Kabel waren so dick wie sein Handgelenk und an regelmäßigen Abständen blitzten kleine Metallkästen auf, die wie Batteriepakete aussahen. James Walker, der amerikanische Techniker, der anfangs das Labor gezeigt hatte, stand am Rand und kontrollierte eine Liste. Lukas sah die Gelegenheit und sprach ihn an. »James, was bauen die da unten auf?« Walker hob kurz den Blick, antwortete knapp. »Routinesammlung. Proben aus großer Tiefe.« Lukas runzelte die Stirn. »Für Proben braucht man kein Netz, das groß genug wäre, um einen Wal einzufangen.« »Russische Methoden!« Walker klappte sein Klemmbrett zu, die Stimme endgültig. »Fragen Sie besser nicht weiter!« Er wandte sich ab, rief den Männern Befehle in gebrochenem Russisch zu. Lukas blieb zurück, die Augen fest auf die gewaltige Konstruktion gerichtet. Wenig später gesellte sich Emily zu ihm. Sie hielt eine dampfende Tasse Tee in den Händen, folgte seinem Blick. »Das sieht nicht nach Routine aus.« »Nein«, murmelte Lukas, »das ist für etwas Großes gedacht.« Gemeinsam beobachteten sie, wie die Winden in Betrieb genommen wurden. Mit einem Kreischen der Seile begann das Netz langsam ins Wasser zu sinken. Spritzendes Salzwasser ergoss sich über das Deck, während die Crew kontrolliert nachgab. Auf einer erhöhten Plattform stand Kapitän Petrov, umringt von Männern in weißen Laborkitteln. Sie beugten sich über ein Sonargerät, dessen Monitor grünlich flackerte. Von dort aus gingen immer wieder kurze Befehle an die Windenführer. »Sie haben ein Ziel«, flüsterte Emily. »Das ist kein Sammeln. Das ist Jagen.« Die Zahlen auf den Markierungen der Winde ließen Lukas Herz schneller schlagen. 200 Meter, 400 Meter, 600 Meter. Das Netz sank immer tiefer, viel tiefer, als es für gewöhnliche Fangaktionen nötig wäre. Bei 800 Metern begann das Metall unter der Last zu ächzen. Zwei bewaffnete Wachen stellten sich am Zugang zur Windenanlage auf. Ihre Gesichter waren regungslos, ihre Gewehre lagen locker in den Händen. Kevin stieß später zu ihnen. Seine Augen waren gerötet, als hätte er kaum geschlafen. Man hat uns heute früh aus dem Labor ausgesperrt. Anscheinend brauchen sie uns nicht. Sie wollen nicht, dass wir sehen, was hier passiert, entgegnete Lukas. Kevin lachte bitter. Zu spät. Man müsste blind sein, um nicht zu erkennen, dass hier ein militärischer Einsatz läuft. Das Netz verschwand weiter in der Tiefe. Auf dem Sonarmonitor deuteten die Männer gestikulierend auf eine Anzeige, ihre Gesichter ernst. Es war die Körpersprache von Jägern, die Beute ins Visier genommen hatten. Später am Nachmittag spürte Lukas die Vibrationen der gespannten Kabel selbst durch den Stahlboden der Plattform. Das Netz hatte fast 2000 Meter Tiefe erreicht, ein Druck, der gewöhnlich nur Spezialausrüstung aushielt. Er zog unwillkürlich die Jacke enger um sich. Sie suchen nach etwas Bestimmtem. Und sie wissen genau, wo es ist. Emily antwortete nicht. Ihr Blick war fest auf die Offiziere am Sonar gerichtet. Als die Sonne langsam hinter der Wasserlinie versank, nahm die Unruhe auf dem Deck zu. Männer entrollten Ketten und schwere Metallspangen, legten sie ordentlich bereit. Andere öffneten Kisten, aus denen lange in Leinwand gewickelte Gegenstände zum Vorschein kamen. Lukas erkannte die Form sofort. Gewehre, vielleicht Harpunen. Das ist vorbereitet, sagte Kevin leise. Die trainieren das nicht zum ersten Mal. Petrov hob plötzlich den Arm und gab ein kurzes Kommando. Die Mannschaft erstarrte, dann eilten sie auf ihre Posten. Einige positionierten sich an den Winden, andere griffen nach den Waffen. Über allem hing die Stille einer drohenden Konfrontation. Lukas fühlte den Schweiß kalt auf seiner Stirn, obwohl die Nachtluft eisig war. Er ahnte, dass sich unter ihnen in fast 2 Kilometern Tiefe etwas Gewaltiges bewegte. Etwas, das niemals hätte gefangen werden sollen. Er drückte die Hände gegen das kalte Geländer der Plattform. Sein Blick blieb auf die glitzernden Kabel gerichtet, die ins Meer verschwanden, hinunter in die Finsternis. Und er wusste, was immer sie aus der Tiefe heraufziehen wollten, es würde die nächsten Stunden über ihr Schicksal entscheiden. Die Nacht lag schwarz über dem Nordatlantik. Nur die Flutlichter des Schiffs rissen scharfe Schneisen in die Dunkelheit. Das Netz, das über 2 Kilometer tief hinabgelassen worden war, spannte sich nun wie ein unsichtbares Geflecht in den Tiefen. Jede Bewegung der Winden übertrug sich als dumpfes Zittern durch den Rumpf. Lukas stand mit Emily und Kevin an der Reling, ihre Gesichter bleich im grellen Licht. Keiner von ihnen sprach laut. Die Anspannung ließ jedes Wort wie ein Sakrileg wirken. Auf der Kommandoplattform blickte Kapitän Petrov starr auf den Sonarschirm, während die Männer in weißen Kitteln ununterbrochen Daten ablasen. Ein Signalton durchbrach plötzlich das Brummen der Maschinen. Ein blasses, pulsierendes Echo erschien auf dem Monitor, ein massiver Körper, der sich in den Maschen verfing. Befehle riefen über das Deck und die Winden kreischten, als die Crew begann, die gigantische Last heraufzuziehen. Das Meer antwortete mit einem dumpfen Grollen, als etwas Gewaltiges in Bewegung kam. Wasser spritzte, Kabel spannten sich, der ganze Stahlbau vibrierte. Lukas klammerte sich an die Reling. »Mein Gott«, hauchte Emily, »da unten ist etwas Lebendiges.« Dann brach es aus der Tiefe hervor. Zuerst ein Schimmer, blaugrüne Lichter, die wie irrlichternde Glühwürmchen durch die Finsternis tanzten. Dann eine Gestalt, die so grotesk wie majestätisch war. Ein riesiger Körper, spiralig gewunden, wie ein monströser Ammonit von 20 Metern Durchmesser. Tentakel schlugen gegen die Seile, biolumineszente Muster flackerten über die Haut, als kommunizierte das Wesen mit der Tiefe selbst. Die Crew stieß einen kollektiven Ruf aus, halb Triumph, halb Panik. Das Netz schnitt sich in den Leib des Wesens, doch es kämpfte mit wilder Kraft. Ein Tentakel schnellte nach oben, riss einen Matrosen von den Füßen und schleuderte ihn gegen die Reling. Mit einem Schrei verschwand der Mann in der schwarzen See.
»Zurück! Alle zurück!« brüllte Petrov.
Bewaffnete Soldaten rannten vor. Sie feuerten Projektile ab, die mit zischenden Geräuschen ins Fleisch des Wesens drangen. Ein stechender, metallischer Geruch breitete sich aus, als Chemikalien in das Meer strömten. Doch das Wesen ließ nicht nach. Ein weiterer Tentakel schlang sich um eine Seilwinde, zermalmte sie mit einem Knacken, als wäre sie aus Glas. Metallteile flogen über das Deck. Kevin stolperte zurück, die Augen weit aufgerissen. »Das ist kein Tier. Das ist ein Albtraum aus einer anderen Zeit.« Emily packte Lukas Arm. »Mach Fotos. Schnell!« Zitternd zog er seine Kamera hervor, drückte mehrmals ab, das Klicken kaum hörbar im Chaos. Biolumineszente Muster zeichneten sich auf den Bildern ab wie ein fremdartiges Alphabet. Da packte ihn eine harte Hand. Sokolov stand plötzlich hinter ihm, das Gesicht zu einer Maske erstarrt. Mit einem Griff riss er Lukas die Kamera aus der Hand. »Verboten«, knurrte er. Er schlug das Fach auf, entnahm die Speicherkarte und zerdrückte sie zwischen den Fingern.
»Wollen Sie, dass niemand erfährt, was wir gesehen haben?« keuchte Lukas.
Sokolovs Antwort war ein eisiger Blick. »Zurück in Sicherheit. Oder Sie enden wie der Mann im Wasser.« Ein ohrenbetäubendes Dröhnen erschütterte das Schiff. Das Wesen bäumte sich auf, warf Wasserfontänen über Deck. Zwei Soldaten wurden mitgerissen. Einer kreischte, als die Tentakel ihn mitten in der Luft zerquetschten. Blut spritzte über die stählernen Wände.
»Mehr Gas!« rief Petrov.
Ein Offizier drückte einen Schalter und plötzlich zuckten elektrische Entladungen durch die Kabel des Netzes. Grellweiße Blitze rasten über die Tentakel, ließen das Ungeheuer erzittern. Ein markerschütterndes Kreischen hallte über das Meer. Tief und fremdartig, so laut, dass Lukas glaubte, sein Trommelfell würde zerreißen. Langsam ließ die Kraft des Wesens nach. Die Bewegungen wurden schwächer, die Tentakel schlaff. Schließlich sank es schwerfällig gegen die Bordwand, die Leuchtmuster flackerten noch einmal, dann erloschen sie. Das Meer wurde still, nur das Tropfen von Wasser hallte über das Deck. Schwer atmend sah Lukas auf das tote Wesen. Es war ein Relikt aus einer Zeit, die längst vergangen schien, und doch hatte es bis eben in den Abgründen des Ozeans existiert. Petrov trat an die Reling, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Die Mission war erfolgreich. Seine Stimme war ruhig, beinahe feierlich. Für Lukas klang sie wie ein Grabgesang. Er wusste, dass dies kein Triumph war, sondern der Beginn von etwas Furchtbarem. Das Meer lag wie Blei, als die RV Barrens nach zwei weiteren Tagen Fahrt schließlich Kurs auf eine unscheinbare Insel nahm. Der Himmel hing voller grauer Wolken und die Luft war so schwer, dass jeder Atemzug von Salz und Metall durchzogen schien. Lukas stand an der Reling, während die Umrisse der Küste aus dem Nebel traten. Auf den ersten Blick wirkte es wie eine karge, eisbedeckte Felseninsel irgendwo nördlich von Spitzbergen. Doch je näher das Schiff kam, desto deutlicher wurden die künstlichen Strukturen sichtbar. Bunkerartige Eingänge klafften im Gestein, gut getarnt, aber für geschulte Augen unverkennbar. Stählerne Tore ragten aus dem Fels wie Kieferknochen und auf den Höhen standen Radaranlagen, deren Teller sich langsam drehten.
»Das sieht nicht nach einer Forschungsstation aus«, flüsterte Emily, die neben Lukas stand.
»Es ist ein Militärstützpunkt«, antwortete Kevin mit gepresster Stimme. »Wahrscheinlich seit Jahrzehnten in Betrieb.«
Lukas konnte nichts erwidern. Der Anblick der Insel wirkte wie ein Schlag in den Magen. Die Russen hatten ihre Beute nicht zufällig gefangen. Das alles war geplant und sie waren nur Schachfiguren in einem Spiel, dessen Regeln sie nicht kannten. Das Schiff legte an einem Betonpier an, der wie eine Narbe in den Felsen geschnitten war. Die Männer in Uniform arbeiteten schweigend, als wäre jeder Handgriff einstudiert. Der Kadaver des riesigen Wesens, den man inzwischen grob mit Planen abgedeckt hatte, wurde mit Ketten und Kränen an Land gehievt. Wasser und Blut tropften in schweren Strömen zurück ins Meer, färbten das Hafenbecken schwarzrot. Der Anblick ließ Lukas Magen rebellieren. Emily wandte sich ab, ihre Hände zitterten. Kevin starrte stumm, als sei sein Geist irgendwo zwischen Faszination und Entsetzen gefangen.
»Runter von Bord«, befahl Sokolov.
Er deutete mit einer knappen Handbewegung zum Kai. Sie wurden in einen Tunnel geführt, der tief in die Felsen führte. Neonröhren flackerten an den Wänden, warfen kaltes Licht auf das feuchte Gestein. Ihre Schritte hallten wie Schläge in einem Grab. Am Ende des Ganges öffnete sich ein gewaltiger Raum. Unterirdische Hallen, so groß wie Flugzeughangars, zogen sich in den Berg hinein. Überall standen Container, Kräne und Geräte, deren Zweck sich Lukas nicht erschloss. Doch das Zentrum des Interesses war klar. Eine gigantische Plattform, auf der Kadaver des Ammoniten abgelegt wurde. Männer in Schutzanzügen stürzten sich auf die Arbeit, schnitten, sägten, nahmen Proben. Jeder Handgriff war präzise, als hätten sie diese Prozedur schon oft durchgeführt.
»Das ist eine Fabrik«,
flüsterte Emily entsetzt.
»Nein«, murmelte Kevin, »das ist ein Schlachthaus.«
Plötzlich wurden sie von bewaffneten Soldaten getrennt. Lukas, Emily und Kevin wurden in einen kleineren Raum geführt, dessen kahler Beton von einem Tisch und drei Stühlen dominiert wurde. Reed wartete bereits, sein Gesicht gezeichnet von tiefer Müdigkeit.
»Setzt euch«, sagte er.
Kaum hatten sie Platz genommen, traten zwei neue Gestalten ein. Major Boris Kuznetsov, ein bulliger Mann mit tiefer Stirnfalte, und Oberst Elena Fedorova, eine Frau mit stechendem Blick, deren Uniform makellos saß.
»Sie haben zu viel gesehen«, begann Kuznetsov in schwerem Englisch.
»Ihre Aufgabe war einfach. Doch sie konnten nicht gehorchen.«
»Wir hatten keine Wahl«, entgegnete Lukas. »Wir wurden Zeugen, ob wir wollten oder nicht.«
Fedorova trat näher. Ihre Augen bohrten sich in seine.
»Zeugen, ja. Aber was Sie gesehen haben, darf niemals die Außenwelt erreichen. Sie werden darüber schweigen. Für immer.«
Emily schlug mit der Hand auf den Tisch.
»Sie können uns nicht einfach festhalten. Wir sind Wissenschaftler. Die Welt muss erfahren, dass diese Kreaturen existieren.«
Kuznetsov lachte kalt.
»Die Welt erfährt nur, was wir entscheiden.«
Er zog eine Mappe hervor und schlug sie auf. Darin lagen Dokumente auf Russisch und Englisch.
»Vertraulichkeitsvereinbarungen. Sie unterschreiben. Oder sie verschwinden. Niemand wird nach ihnen suchen.«
Reed schwieg. Sein Blick war auf die Tischplatte gerichtet. Lukas spürte, wie ihn die Kälte der Situation durchdrang. Es war nicht nur ein Drohen, es war ein Versprechen. Schließlich griff er nach dem Stift. Seine Hand zitterte, als er seinen Namen unter das Dokument setzte. Emily und Kevin folgten widerwillig. Fedorova nickte knapp.
»Klug, sehr klug.«
Die Rückreise nach Murmansk verlief in gespenstischer Stille. Die Erfie Barons wirkte noch bedrohlicher als zuvor, jetzt, da Lukas wusste, was sich wirklich hinter den geschlossenen Türen abspielte. Sie wurden streng bewacht, durften die Kabinen kaum verlassen. Als das Schiff endlich im Hafen anlegte, brachte man sie direkt in ein graues Verwaltungsgebäude am Rand der Stadt. Dort erfolgte ein letztes Verhör. Fragen, die sich im Kreis drehten, ehe man sie schließlich auf ein Flugzeug setzte. Als Lukas Tage später wieder amerikanischen Boden betrat, fühlte er sich nicht erleichtert, sondern gebrochen. Er war frei, ja. Aber nur, weil er nun das Schweigen schuldete. Er wusste, das, was er gesehen hatte, würde ihn nie wieder loslassen. Der Wind vom Atlantik trug den salzigen Geruch bis tief hinein in das kleine Hafenstädtchen Woods Hole. Die weißen Gebäude des Ozeanographie-Instituts lagen im warmen Licht eines späten Sommernachmittags. Studenten hasteten mit Notizblöcken über den Campus und die Möwen kreischten gierig über den Fischerbooten. Für jeden anderen wäre es ein friedlicher Ort der Wissenschaft gewesen. Für Lukas war es eine Bühne, auf der er seit Jahren eine Rolle spielte. Er war inzwischen ein angesehener Forscher, publizierte regelmäßig in Fachzeitschriften und leitete Projekte über Tiefseeökosysteme. Kollegen sahen in ihm einen ehrgeizigen Wissenschaftler, der aus dem Nichts eine beachtliche Karriere aufgebaut hatte. Niemand ahnte, dass hinter den fachlichen Erfolgen eine unausgesprochene Schuld lastete. An diesem Nachmittag saß er in seinem Büro und starrte auf die Karten des Nordatlantiks, die auf dem Tisch ausgebreitet waren. Die roten Markierungen darauf wirkten wie Blutstropfen, die genau die Region bezeichneten, in der er 7 Jahre zuvor Zeuge des Unfassbaren geworden war. Ein Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. Sarah Thompson, eine junge Biologin mit messerscharfem Verstand, steckte den Kopf herein. »Lukas, die Teamsitzung beginnt.« Er nickte stumm, rollte die Karten zusammen und folgte ihr. Im Konferenzraum warteten bereits Robert Kim, ein Experte für Sonartechnik, und Jennifer Adams, eine Geologin. Auf dem Tisch standen Wasserflaschen, Notebooks und die Unterlagen des neuen Projekts. Sarah eröffnete die Sitzung. »Unser Auftrag führt uns in ein bis jetzt wenig erforschtes Gebiet, rund 1200 Kilometer nordwestlich von Norwegen, Tiefen zwischen 700 und 1000 Metern, starke Strömungen, aber das Sonar verspricht interessante Strukturen.« Robert grinste. »Ich habe das modernste Seitensichtsonar im Gepäck. Wir werden Dinge sehen, die kein Mensch zuvor erfasst hat.« Jennifer fügte hinzu, »Die geologischen Formationen dort sind ungewöhnlich. Unterwasserplateaus, steile Abhänge, perfekt für Lebensräume, die sich unserer Beobachtung bisher entzogen haben.« Lukas hörte zu. Seine Finger verkrampften sich um die Wasserflasche. Jeder Satz klang wie ein Echo aus der Vergangenheit. Schließlich sagte er, »Wir müssen vorsichtig sein. Die Region ist unberechenbar.« Sarah sah ihn fragend an. »Unberechenbar? Wieso?« »Starke Strömungen, instabile Wetterlagen«, antwortete er hastig. »Wir sollten keine Risiken eingehen.« Niemand widersprach offen, doch Lukas spürte die fragenden Blicke. Sie hielten ihn für übervorsichtig. Keiner von ihnen wusste, was dort wirklich lauerte. 2 Wochen später standen sie an Bord des amerikanischen Forschungsschiffs Endeavour. Der Unterschied zur Barents war spürbar. Hier herrschte Offenheit, das Lachen der Crew hallte über das Deck und die Labore standen voller moderner Geräte. Doch trotz der freundlichen Atmosphäre lastete die Vergangenheit wie eine bleierne Decke auf Lukas Schultern. Am 4. Tag auf See begann Robert mit den Sonarmessungen. Die Daten erschienen als grüne Linien auf dem Bildschirm, doch schon nach wenigen Stunden zeigten sich Unregelmäßigkeiten. Mehrere massive, runde Objekte zeichneten sich in knapp 850 Metern Tiefe ab. »Seht euch das an«, murmelte Robert und zoomte heran. »Durchmesser zwischen 15 und 50 Metern, regelmäßig angeordnet.« Jennifer beugte sich vor. »Das sieht nicht nach geologischen Strukturen aus, eher organisch.« Sarah runzelte die Stirn. »Vielleicht Walkadaver oder Korallenformationen?« Lukas schwieg. Sein Herz raste. Er kannte diese Formen. Jede Linie auf dem Sonar war ihm vertraut, als hätte er sie in seine Albträume eingraviert. Es war dasselbe Muster wie damals, kurz bevor das Netz der Barents in die Tiefe fuhr. »Wir müssen ein ROV hinunterschicken«, schlug Robert begeistert vor. »Wenn das wirklich etwas Organisches ist, machen wir eine Entdeckung von Weltrang.« Sarah nickte. »Ich stimme zu. Das könnte unser Projekt definieren.« Alle sahen nun zu Lukas. Seine Kehle war trocken, seine Stimme klang heiser. »Wir sollten uns genau überlegen, was wir tun. Manche Entdeckungen sind gefährlicher, als sie scheinen.« »Lukas«, erwiderte Sarah sanft, »wir sind Wissenschaftler. Wir suchen nach Wahrheit. Oder willst du uns sagen, dass du schon weißt, was dort unten liegt?« Ein Moment der Stille spannte sich wie ein Draht über den Raum. Lukas wich ihrem Blick aus. »Nein. Ich sage nur, seid vorsichtig.« Doch in seinem Inneren wusste er, dass es kein Zurück gab. Sie würden hinabschauen. Und sie würden sehen. Als er später allein an Deck stand, die kalte Nachtluft im Gesicht, starrte er hinaus auf das dunkle Meer. Die Vergangenheit war nicht begraben. Sie war nur in der Tiefe gewartet, geduldig, schweigend. Nun klopfte sie wieder an, und Lukas wusste, dass die kommenden Tage alles verändern würden, so wie damals. Die Endeavour trieb langsam über dem Sektor, den Robert markiert hatte. Das Meer war ruhig, die Wellen schlugen sanft gegen den Rumpf und doch lag eine unheimliche Spannung in der Luft. In der Operationskabine herrschte konzentriertes Schweigen, während das ROV vorbereitet wurde. Die Lichter im Raum waren gedimmt, nur die Monitore warfen ein kaltes, flackerndes Licht auf die Gesichter der Anwesenden.
»Systemcheck abgeschlossen«, meldete Robert, seine Finger flogen über die Tastatur. »Alle Kameras aktiv, Scheinwerfer bereit, wir beginnen den Abstieg.«
Das ferngesteuerte Tauchfahrzeug, kaum größer als ein Kleinwagen, glitt langsam vom Kran ins Wasser. Ein letzter Ruck, dann verschwand es in den schwarzen Tiefen. Auf dem Hauptmonitor sah man zuerst das flackernde Weiß des Schaums, dann nur noch Dunkelheit, durchbrochen vom Licht der LED-Scheinwerfer.
»Tiefe 100 Meter«, sagte Robert sachlich. »Alles stabil.«
Lukas stand hinter ihm, die Hände auf die Rückenlehne eines Stuhls gepresst. Jeder Meter, den das ROV tiefer sank, verstärkte das Gewicht in seiner Brust.
500 Meter, rief Robert. Sicht eingeschränkt, Strömung mäßig.
Sarah trat näher. Ihr Blick hing am Bildschirm. Wenn diese Strukturen biologisch sind, müssten wir bald etwas erkennen.
800 Meter, Zielkoordinaten erreicht, meldete Robert. Ich schalte auf Volllicht.
Die Scheinwerfer des ROV erhellten plötzlich einen Teil des Meeresbodens. Sediment wirbelte auf, kleine Fische blitzten auf und verschwanden wieder. Dann kam etwas in Sicht, das alle sprachlos machte.
Mein Gott, flüsterte Sarah.
Vor der Kamera erhob sich eine riesige Spirale, halb im Schlamm versunken. Die Oberfläche war nicht gleichmäßig wie bei einem Fossil, sondern lebendig, durchzogen von feinen Linien, die schwach in einem grünlich-blauen Schimmer pulsieren.
»Das ist unmöglich«, stieß Jennifer hervor. »Eine Ammonitenschale, aber das Ding muss mindestens 15 Meter Durchmesser haben.«
Robert schwenkte die Kamera langsam nach rechts. Da war eine weitere Spirale. Und noch eine. Bald war der gesamte Bildschirm von diesen Strukturen gefüllt, wie ein endloses Feld uralter Monumente.
»Ich zähle bereits über 30«, sagte Robert tonlos. »Und die Sonardaten zeigen, dass es noch viel mehr sind. Wir sprechen hier von Hunderten.«
Lukas spürte, wie sein Magen sich zusammenzog. Er kannte diesen Anblick, auch wenn er ihn damals nur in Ausschnitten gesehen hatte. Dies war keine Ansammlung von Kadavern oder Fossilien, es war eine Kolonie. Lebendig, uralt und furchterregend. Plötzlich bewegte sich etwas. Aus einer der Schalen glitt langsam ein Tentakel, dicker als ein Baumstamm, gesäumt von Saugnäpfen, groß wie Teller. Er streckte sich träge in die Dunkelheit, als würde er das Wasser kosten, und zog sich dann wieder in das Gehäuse zurück.
»Habt ihr das gesehen?«
flüsterte Sarah aufgeregt. »Sie leben?«
»Lukas«,
wandte sich Jennifer an ihn, »du wirkst, als hättest du so etwas schon einmal gesehen. Willst du uns etwas verschweigen?« Er zwang sich zur Ruhe, seine Stimme klang rau.
»Nein.
Ich sage nur, wir sollten vorsichtig sein. Sehr vorsichtig.« Robert beugte sich näher an den Monitor.
»Seht euch die Anordnung an, das ist kein Zufall. Die Schalen stehen in Abständen von etwa 50 Metern, fast geometrisch. Das sieht aus wie eine geplante Struktur.«
»Wie ein Dorf«, murmelte Sarah ehrfürchtig.
»Oder eine Stadt.«
Das ROV schwenkte weiter. Das Licht fiel auf eine besonders große Schale, die fast 40 Meter maß. An ihrem Rand flackerten die biolumineszenten Muster stärker, als würden sie auf das Licht des Tauchfahrzeugs reagieren. Wieder schob sich ein Tentakel hervor, diesmal länger, kräftiger, und schwebte direkt vor der Kamera.
»Zurückziehen«, sagte Lukas hastig.
Nicht näher ran.
Robert warf ihm einen erstaunten Blick zu, gehorchte aber.
Schon gut. Wir halten Abstand. Doch die Gefahr war bereits spürbar. Das Tentakel bewegte sich nicht zufällig. Es folgte dem ROV, als hätte es das fremde Eindringen gespürt. Ein paar Sekunden lang schien es, als würde es nach der Maschine greifen. Dann zog es sich zurück in die Dunkelheit. Im Raum hielt niemand die Luft an. Nur das Brummen der Geräte und das Knacken der Kabel war zu hören.
Sie sind intelligent, sagte Sarah schließlich. Leise, fast ehrfürchtig.
Das ist kein Instinktverhalten. Das ist Neugier. Oder Abwehr, erwiderte Lukas düster. Wir haben keine Ahnung, wozu sie fähig sind.
Robert schüttelte den Kopf, seine Augen glänzten.
Das ist die Entdeckung des Jahrhunderts. Lebende Ammoniten, eine ganze Kolonie. Das wird alles verändern.
Es wird mehr verändern, als du dir vorstellen kannst, murmelte Lukas, doch niemand hörte ihn wirklich.
Das ROV schwebte weiter über den Meeresboden. Immer mehr Schalen wurden sichtbar, manche nur schwach leuchtend, andere völlig dunkel.
Doch der Eindruck war klar. Hier lebte ein uraltes Volk, das Jahrtausende im Verborgenen überdauert hatte.
Lukas' Herz schlug schneller, sein Atem ging flach.
Er wusste, dass sie nun an einer Grenze standen.
Die Neugier der Wissenschaft war stärker als jede Vorsicht, doch tief in seinem Inneren spürte er, dass dieser Abstieg kein Triumph war. Es war ein Weckruf. Und wenn diese Kolonie wirklich erwachte, würde nichts mehr so sein wie zuvor. Die Nacht war dunkel und still, nur das leise Knarren der Endeavour begleitete den Wind.
Lukas stand am Bug, die Hände fest um die Reling geklammert, während das Schiff sanft von den Wellen getragen wurde. In seinem Kopf wirbelten die Bilder der letzten Stunden. Die riesigen Schalen, die biolumineszenten Muster, die Tentakel, die sich wie tastende Finger in die Dunkelheit reckten. Es war nicht mehr zu leugnen. Die Kolonie existierte und sie war nicht zufällig dort.
Hinter ihm öffnete sich leise die Tür zur Brücke. Sarah trat an seine Seite.
Du wusstest etwas, Lukas. Schon die ganze Zeit. Dein Verhalten. Deine Angst. Du hast es doch schon einmal gesehen, oder?
Er schwieg einen Moment, dann nickte er langsam.
Vor 7 Jahren. Damals, als ich frisch von der Universität kam. Ich war auf einem Schiff, das vorgab, eine Forschungsmission zu sein. In Wahrheit war es ein Jagdzug. Die Russen wussten genau, wonach sie suchten.
Sarahs Augen weiteten sich.
Und sie haben eines dieser Wesen gefunden?
Gefangen, getötet, antwortete Lukas leise.
Es hat 3 Männer mit sich in den Tod gerissen, bevor es fiel.
Dann haben sie es an einen geheimen Ort gebracht, eine Festung auf einer Insel. Niemand sollte jemals erfahren, was wir gesehen hatten.
Ein Zittern lief ihr über die Lippen.
Warum hast du nie etwas gesagt?
Weil ich keine Wahl hatte.
Sie haben uns unter Druck gesetzt, unsere Aufzeichnungen vernichtet, uns gezwungen, Dokumente zu unterschreiben. Es war klar, wer redet, verschwindet.
Sarah schwieg lange. Nur das Rauschen der Wellen begleitete sie. Schließlich sagte sie,
dann sind wir die Ersten, die die Wahrheit ans Licht bringen können.
Oder die Nächsten, die daran zerbrechen, murmelte Lukas.
Am nächsten Morgen versammelte er das Team im Labor.
Robert und Jennifer sahen ihn erwartungsvoll an, während Sarah schon wusste, was kommen würde.
Lukas atmete tief ein.
Ich muss euch alles erzählen, begann er. Damit ihr versteht, worin wir hier hineingeraten sind.
Und er erzählte. Von der Barents, dem abrupten Kurswechsel, den bewaffneten Soldaten. Vom gigantischen Netz, das bis auf 600 Meter hinabgelassen wurde. Und dem Moment, als das Wesen aus der Tiefe kam. Größer, stärker, intelligenter als alles, was er je gesehen hatte. Von den Männern, die es verschlang, und dem Kampf, den es fast gewann. Schließlich von der Festung auf der Insel, in deren Bauch das tote Geschöpf verschwand. Niemand unterbrach ihn. Selbst Robert,
sonst voller Fragen, saß schweigend da, die Augen auf den Tisch geheftet.
»Sie wussten es also schon«, sagte Jennifer schließlich, »seit Jahren.«
»Wahrscheinlich seit Jahrzehnten«, erwiderte Lukas, »vielleicht noch länger.«
Robert schlug mit der Faust auf den Tisch. »Dann haben Sie diese Entdeckung gestohlen. Sie haben es vertuscht, nur um es militärisch auszunutzen. Und wir könnten die Wahrheit offenlegen.«
»Nein«, widersprach Lukas heftig. »Wenn ihr diese Daten einfach so weitergebt, werden dieselben Kräfte aktiv, die damals schon am Werk waren. Es wird keine unabhängige Forschung geben, sondern Waffenprogramme, Gefangennahmen, vielleicht sogar Versuche, sie auszurotten.«
»Und wenn wir schweigen, ändert sich gar nichts«, entgegnete Sarah ruhig.
»Dann bleiben sie verborgen, bis jemand anderes sie findet. Jemand, der vielleicht noch skrupelloser ist.«
Die Diskussion brach los. Stimmen wurden laut, Argumente prallten aufeinander. Jennifer bestand auf wissenschaftlicher Transparenz. Robert auf Ruhm und Fortschritt, Sarah auf Verantwortung. Nur Lukas schwieg irgendwann wieder. Er wusste, dass keine Lösung einfach sein würde. Später in der Nacht ging er allein zurück ins Labor. Die Monitore zeigten immer noch die letzten Aufnahmen des ROV, die gigantischen Spiralen, die geordneten Reihen, das unheimliche Pulsieren der Lichter. Er spulte zurück und hielt inne, als er eine Szene bemerkte, die er zuvor übersehen hatte. Am Rand der Sichtweite bewegte sich etwas. Nicht ein einzelner Tentakel, sondern mehrere, die sich synchron streckten, als ob sie auf Signale reagierten. Ein Muster, rhythmisch und koordiniert, fast wie eine Sprache. Sein Herz setzte einen Schlag aus. Diese Wesen waren nicht nur Überlebende aus einer vergessenen Epoche. Sie kommunizierten, sie organisierten sich, sie warteten. Er ließ das Bild einfrieren und starrte auf die grünen, geisterhaften Linien der Sonardaten. Es war, als blickte er auf eine Karte, nicht auf chaotische Natur. Ein Plan, eine Ordnung, die sich über Jahrtausende entwickelt hatte. Die Tür öffnete sich. Sarah stand da, blass, aber entschlossen. »Du hast es auch gesehen, nicht wahr?«
Lukas nickte. »Sie schlafen nicht. Sie beobachten. Vielleicht schon seit Jahrhunderten. Und wir haben sie geweckt.«
Keiner von beiden sagte noch ein Wort. Sie wussten, dass die Wahrheit, die sie in den Händen hielten, zu groß war für die Welt da draußen. Eine Wahrheit, die Hoffnung und Zerstörung zugleich bringen konnte. Am nächsten Morgen setzten sie Kurs zurück nach Süden. Die Daten waren sicher gespeichert, doch die Entscheidung, was damit geschehen würde, lag nun auf ihren Schultern. Während die Endeavour durch die graue See pflügte, stand Lukas an Deck und blickte in die Ferne. Unter ihm, fast 3000 Meter tief, schlummerte die Kolonie weiter. Uralt, unermesslich zahlreich und vielleicht klüger, als die Menschheit jemals begreifen konnte. Er spürte, dass die Welt sich bereits verändert hatte und dass sie eines Tages den Preis für diese Entdeckung zahlen würde.